Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei den Lehrhelden. Wie du weißt, geht's bei Silvia und mir rund um das spannende Thema zukunftsorientiertes Lernen. Und das für jede Alters- und sogar für jede Lebenslage, wollen wir sagen. Ob in den jüngeren Lernfeldern, ob im beruflichen Umfeld. Und zu all diesen Themen laden wir uns immer ganz wunderbare Menschen ein, mit denen wir sprechen, die Inspirationen für uns zu diesem Thema dabei haben, die sich mitunter auch als Vorreiter verstehen in der Sparte zukunftsorientiertes Lernen. Und deshalb haben wir uns mal wieder, darf ich sagen, zum zweiten Mal den wunderbaren Nils Landolt aus der Schweiz eingeladen. Hallo Nils.
Hey Andrea, hallo Silvia. Ich freue mich mega, mega, dass ich schon zum zweiten Mal bei euch sein darf. Weil das erste Mal, das war so eine wundervolle Erfahrung für mich. Das ist einfach, es war so schön mit euch. Drum umso mehr, umso größere Vorfreude.
Ja. Ja, ging uns ja ganz ähnlich. Deshalb haben wir ja auch noch mal wieder eine Anfrage gestartet.
Nein, so schön.
Ja, das ist ganz wunderbar, dass du nach gut einem Jahr jetzt wieder bei uns bist. Und für diejenigen, die dich vielleicht beim ersten Mal noch nicht gehört haben, wir verlinken natürlich die Folge noch mal in den Smart Notes. Aber dennoch für unsere ZuhörerInnen, vielleicht stell dich doch noch mal kurz in wenigen Worten, schräger Sätzen vor.
Wenige Worte fallen mir ja immer schwer. Na, ich bin der Nils, ich bin 33 Jahre alt, Primarschullehrer, also die Grundschule, oder? Nee, ist es die Grundschule?
Ja.
Ich glaube schon, bei uns in der Schweiz. Und da habe ich 10 Jahre lang an der öffentlichen Schule gearbeitet. Bin dazwischen viermal Papa geworden von einem super tollen Jungen, der jetzt 8 ist, und drei ebenso super tollen Mädchen, 6, 4 und 2. Diese Kinder, die haben natürlich meine eigene Sicht auf das Lernen verändert, oder? Ich habe denen dabei zugeschaut, wie sie so lernen, und habe festgestellt, dass das super intuitiv und intrinsisch passiert. Und dann haben meine Frau und ich haben uns vorgenommen, dass wir eine eigene Schule gründen. Und diese Gründungsphase, die hat mittlerweile rund 3 Jahre gedauert. Und jetzt sind wir seit einem Jahr sind wir offen, und in dem einen Jahr ist super viel passiert. Wir setzen uns ein für das intrinsische Lernen, weil wir das Gefühl haben, es braucht weniger Gehorsam und mehr Selbstbestimmung in der Schule und eben auch im Arbeitsmarkt.
Lieber Nils, ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Es ist immer sehr energievoll mit dir zu sprechen und auch hochspannend, was du umsetzt, weil du ja auch sehr mutig bist in dem, was du tust. Das sehe ich zumindest so. Und genau, du hast das jetzt eben gesagt, ihr seid 2021 zum Schuljahr 2021-22 gestartet, also im August. Lass uns doch nochmal wissen, mit wie vielen Menschen. In Deutschland sagt man meistens Schüler und SchülerInnen. Ich weiß, an den freien Schulen und vielleicht auch bei euch spricht man eher von Menschen. Mhm. Gehen auf eure Schule, und mit wie vielen Lehrkräften oder Lernbegleitern, ich weiß nicht, wie sie bei euch genannt werden, seid ihr 2021 gestartet, und wie sieht es jetzt aus, damit wir gleich mal so den Vergleich haben?
Das ist eine super Frage, da muss ich gleich mal ausholen, um die zu beantworten. Also wir haben ja 2021 im August gestartet, und wir sind da in einem Raum, und ich werde euch noch Bilder dazu schicken, wie sich das verändert hat innerhalb von einem Jahr. Vielleicht könnt ihr die auch verlinken, weil das ist wirklich, es war ein Jahr des Wandels. Das ist unglaublich viel passiert bei uns. Wir konnten diese Räumlichkeiten erst eine Woche nach Schulstart beziehen. Also das bedeutet, die erste Woche, die haben wir draußen verbracht, eine Waldwoche draus gemacht, und am ersten Tag wurden wir schon mal komplett nass geregnet. Das war wirklich stürmisch. Wir haben dann alles wieder abgebrochen, weil wir waren alle so durchnässt, dass die Hälfte der Kids nach Hause gegangen sind und die andere Hälfte dann bei uns privat war. Das waren damals waren das 8 Kinder, die bei uns gestartet haben. Und dann ging das wahnsinnig schnell, ging das aufwärts. Also wir hatten zu Spitzenzeiten hatten wir dann 22 Kids bei uns in der Schule. Und das ist dann wieder zurückgegangen, dass wir jetzt im Schuljahr 22 mit 15 Kindern gestartet sind. Also mehr als am Anfang, aber trotzdem, wir hatten Fluktuation. Und zwar eben, weil wir wahnsinnig viel Erfahrungen gemacht haben innerhalb dieses Jahres, oder? Also der Raum hat sich unglaublich stark weiterentwickelt. Ihr müsst euch vorstellen, in der ersten oder zweiten Schulwoche hier in den Räumlichkeiten war das noch leer praktisch. Wir haben wenige Möbel hatten wir. Wir hatten Microscooters gesponsert bekommen von der gleichnamigen Firma. Das sind 8 Kinder mit so kleinen Microscooters in einem 300 Quadratmeter Raum rumgeflitzt. Da kam immer mehr Struktur kam rein. Auf einmal waren dann da so mit Malerklebeband, waren Strecken am Boden. Mit Richtungen, in denen man fahren darf. Und dann hatten wir einen riesen Fuhrpark indoor, bis wir Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter dann gesagt haben, hey, das passt so nicht mehr für uns. Das ging nicht so lange, oder? Das ging wie so ein, zwei Tage so weiter. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dann haben wir immer mehr Struktur gebaut. Wir haben uns Feedback geholt. Das sind Schulleiterinnen vorbeigekommen, auch bei uns, die Feedback gegeben haben. Zum einen war das die Simone Fehlmann, die für uns eine große Inspiration ist, aus dem Lernort Moosbachhof in Zug. Die ist dann gekommen und hat gesagt, hey, ja, okay, gut, euer Problem, Unruhe. Das hat auch damit zu tun, dass der Raum kaum gebrochen ist, oder? Wir hatten zwar dann mal Vorhänge reingemacht in den Raum, aber die Kinder konnten halt doch noch durchflitzen und quer durchs Zimmer. Und jetzt mittlerweile haben wir das mit so IKEA-Kallax-Möbeln und Pappelrückwänden, alles mega schön abgetrennt, haben wunderschöne Lernnischen und haben eine unglaublich konzentrierte, schöne Stimmung hier am Lernhaus Sohle, wo die Kinder ihren intrinsischen Interessen nachgehen. Und das ist einfach mega schön, jetzt so die erste Schulwoche gerade wieder hinter uns zu haben und einfach sagen zu können, wow, so haben wir es uns vorgestellt, so geht neues Lernen und das macht einfach riesig Spaß.
Wie schön, dass du das Resümee gerade ziehen kannst, ne? Und auch so nach dieser ersten Woche in dem zweiten Jahr des Lernhaus Sohle mit so einer Freude da sitzt und sagst, wow, also so wollten wir das, also wirklich eine Vision zu umgesetzt zu haben, mit Leben gefüllt zu haben. Oh, da kann ich mir vorstellen, da geht einem das Herz über, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und es gibt ja auch immer beide Phasen, oder? Ihr habt vom Mut auch gesprochen vorher mal. Und das Ganze haben ja, meine Frau und ich, wir haben das so aus uns selber gestemmt. Natürlich auch mit Unterstützung außenrum. Aber wir haben zum Beispiel unser ganzes privates Vermögen ist da drin in der Schule, oder? Wir haben unseren kompletten Hausrat hier drin. Wir haben beispielsweise keine Computer mehr zu Hause. Gibt's nicht mehr. Die sind jetzt in der Schule, oder? Und das ist schon auch dann die beiden Seiten, oder? Dass man sich dann manchmal auch Sorgen macht, okay, gut, jetzt habe ich alles drin, geht das gut? Aber dann immer wieder die Zuversicht und vor allem, wenn man die strahlenden Kinderaugen sieht, oder? Dann weiß man, okay, ja, ich weiß wofür, dass ich das mache.
Wie schön. Und ich glaube, die Kinder sind auch total dankbar, wenn wir von spannenden Projekten und Learnings hören, die tolle Titel haben, unter anderem Laserschwert, habe ich wahrgenommen, oder ähnliches. Nimm uns doch mal ein bisschen konkreter mit rein, weil ich mir vorstellen kann, dass auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt neugierig sind. Mensch, wie funktioniert denn so ein Lernhaus? Und du sprichst von intrinsischer Motivation. Wie kommen die Kinder in Kontakt mit ihren Lernerfahrungen über solche Projekte? Hast du mal ein Beispiel?
Ja, also jetzt stellt euch mal vor, morgens um 8 schließen wir die Türen unserer Schule auf und dann sind zuerst mal wir erwachsenen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter hier und dann kommen so um circa 7:55 kommen die ersten Kinder hier ins Schulhaus. Die laufen rein, gehen gerade dorthin, wo es sie hinzieht, oder? Oft gehen sie zum Beispiel in die Bauecke, wo es Legos hat und fangen an, Lego zu bauen. Andere, die gerne zeichnen, setzen sich an einen Tisch, fangen an zu zeichnen. Dann kommen vielleicht Freunde dazu, dann setzt man sich in die Sofaecke, man fängt an zu besprechen, was man vielleicht gestern nach der Schule noch gemacht hat oder was einen gerade so bewegt und so weiter. Und dann entstehen durch diese Prozesse, die einfach losgehen, entstehen Ideen, oder? Also beispielsweise wird in der Sofaecke wird vielleicht über Star Wars gelesen, oder? Wir schauen immer, dass wir wach sind und hinhören, was die Interessen der Kinder so sind. Zum Beispiel sind die Fan von einem deutschen YouTuber auch, Roman heißt der, oder Arasul, der hat so Bestseller-Comics geschrieben, oder? Und die sind dann beispielsweise auch hier. Und dann triggert das wieder Diverses an. Also beispielsweise bei Star Wars, dann kommt auf einmal die Idee, ja, wir wollen Schwertkampf üben, oder? Und dann schnappen die sich iPads und dann wird beispielsweise am iPad werden Schwertkampflektionen aufgerufen. Und dann kann es sein, dass Kinder wirklich tageweise einfach Schwertkampf üben, Schwertkampf üben, Schwertkampf üben. Und wir haben mittlerweile Kids, die sind so geübt im Schwertkampf, dass die wirklich ihr Holzlichtschwert, das sie auch selbst gebaut haben, so professionell schwingen wie ein Jedi-Ritter aus der Star Wars Show. Ich habe dann mal einem Jungen gesagt, was, du willst eine Schwertkampfschule aufmachen? Hast du ja schon, du machst das jetzt hier, oder? Also biet's doch einfach an, mach's öffentlich, sag, hey, immer dann machen wir Schwertkampf und dann können andere dazukommen. Und so entstehen eigentlich Projekte, oder? Und dann geht es beispielsweise weiter, dass ein Schüler dann sagt, okay, gut, ich würde jetzt gerne, ich hätte gerne ein richtiges Laserschwert, ich möchte mir das ausdrucken mit dem 3D-Drucker. Und dann setzt er sich an den Computer und dann fragt er mich, ah, wo war das nochmal? Wo kann ich Dinge 3D drucken? Ah, Thingiverse. Und dann gehen die auf Thingiverse.com, dort sind so 3D-Druckvorlagen drauf. Und die Plattform, die ist Englisch, oder? Und dann kommt man schon mal in Berührung mit der Kulturkompetenz. Ich muss Englisch sprechen können, dass ich mich irgendwie zurechtfinde, auch im Internet. Und dann kommt die Frage, ja, ich möchte ein Lichtschwert drucken. Was heißt doch nochmal Lichtschwert auf Englisch? Ah, okay, Lightsaber, oder? Und so kommt dann automatisch das Vokabular und die geben das dann ein, finden Lichtschwert, merken, okay, gut, das ist ja riesig, der 3D-Drucker. Dann schauen wir uns an, passt das denn überhaupt rein, oder? Der Druckbereich ist 30 mal 30 mal 30 Zentimeter. Und dann, nein, passt nicht, oder? Weil das Lichtschwert ist so und so groß. Kann ich nur den Griff drucken? Ja, okay. Wie viel Material braucht das? Wie viel kostet das? Rechnet man auch? Ah, eine Rolle, 1 Kilogramm kostet so und so viel. Schauen wir mal, was der Slicer macht. So und so viel Gramm. Kommen automatisch die Einheiten Gramm, Kilogramm etc. mit dazu, ohne dass wir per se Matheunterricht machen müssen, oder? Und daraus dann kann natürlich schon wieder auch das Interesse wachsen. Okay, gut, jetzt die Größen möchte ich mir mal anschauen. Und dann scheuen wir uns auch nicht, ein Arbeitsblatt auszudrucken mit Gramm, Kilo etc. Drauf, wo die Kids sich dann in den Größen vertiefen können, oder? In der stillen Arbeitszeit. Und das ist kein Fenster, wo wir sagen, ja, jetzt ist einfach stille Arbeitszeit, sondern es gibt einen stillen Raum, der ist hier. Und da vorne, ja, das sehen halt die Zuhörer jetzt gerade nicht. Ich sehe mich halt da gerade in der Kamera. Gell? Da vorne haben wir Pulte, wo man eben einzeln arbeiten kann und hier drin ist einfach ruhig. Und wenn die Kinder das Bedürfnis haben, für sich alleine was zu machen, dann machen sie das eben in diesem Raum. Ja, und dann haben wir eben dieses Lichtschwert, haben wir dann den Griff ausgedruckt davon, oder? Und dann kam die Idee, ja, jetzt soll es leuchten oben. Und dann hat das Kind hat dann so Strohhalme aus Plastik gefunden, oder in der Bastelecke und hat dann in die Plastikstrohhalme quasi zusammengeleimt zu einem Strohhalmbündel, oder? Und hat dann da LEDs reingeschoben, oder so kleine LED-Lämpchen. Und dann mussten wir die LEDs in Serie löten, mussten auch noch rausfinden, welche Spannung brauchen die, oder wie bringen wir das hin, mit welchen Batterien, haben dann ausprobiert und herausgefunden. Und dann haben wir so mit zwei Doppel-A-Batterien konnten wir dann das Lichtschwert betreiben, oder? Und hatten dann so eine LED-Kette drin, die halt geleuchtet hat. Und das macht halt mega Spaß, weil man direkt merkt, okay, für was mache ich das? Oder im Zentrum ist immer ein Bedürfnis, das ist das Intrinsische von innen heraus, ich würde gerne das machen und dann baut man das. Und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Kinder, oder? Es gibt solche mit einer wahnsinnigen intrinsischen Motivation, die rauschen von Projekt zu Projekt und wissen ganz genau, was mit sich anfangen. Und wir hatten natürlich auch Kids dabei jetzt im ersten Schuljahr, die kamen aus der Volksschule und haben 6 Jahre lang gelernt, man sagt mir, was ich zu tun habe, oder? Und dann kann dann doch mal auch so ein Moment der Langeweile entstehen, der dann in Destruktivität führt, oder? Und meine Frau und ich, wir haben gerade gestern darüber geredet und haben gesagt, es gibt so einen schmalen Grat bei den Kindern, in dem man entweder das Schlechteste oder das Beste aus den Kids rausholen kann. So, oder? Also wenn die Langeweile kommt, Langeweile ist ja schon gut. Wenn man einfach für sich Langeweile hat auf dem Sofa, ist das kein Problem. Und dann kommt die nächste Idee. Das darf man so lassen. Wenn aber die Langeweile zu Aktionen führt, wie zum Beispiel dem Zertrümmern einer Glasflasche auf dem Pausenhof, dann ist es nicht mehr gut, oder? Oder andere zu stören in einer Ecke, dann ist es nicht mehr gut. Und solche Dinge, die sind bei uns auch passiert, beispielsweise an der Schule. Und dann deckeln wir das nicht einfach, oder? Sondern wir gehen dann halt in Beziehungen, in Konversation mit den Kids, indem man halt Verantwortung übernimmt für das, was man getan hat, oder? Wenn jetzt die Glasflasche kaputt gegangen ist, räumt man das auf. Und in dem Falle hat dann das Kind das Recht auf Freiheit für sich verspielt, oder? Und das einfach für den Moment. Und dann haben wir angefangen, dann quasi zu strukturieren für das Kind. Oder? Dann kam die Fremdbestimmung auch rein. Das scheuen wir uns nicht. Und haben dann gesagt, okay, gut, wir haben jetzt gemerkt, du kannst nicht mit der Freiheit umgehen, oder besser gesagt noch nicht, oder? Weil man kann ja wachsen. Und jetzt schauen wir zusammen an, was ist dein Tagesplan, was möchtest du machen, und haben dann wirklich Projekte auch strukturiert und gemacht. Und das Kind war super dankbar. Und so muss man immer wieder die Kinder auch eng nehmen und führen, oder? Dass einfach das Kollektiv, dass es dem Kollektiv gut geht und dass es auch den Einzelnen dabei gut geht, und dann wieder freilassen. Und das ist so ein Wechselspiel davon. Ja. Und jetzt momentan führen wir ein paar Kids sehr eng, und es geht ihnen super gut dabei, weil sie sind ja trotzdem mega frei. Sie haben nicht den 45-Minuten-Takt, wo sie das wechseln müssen, sondern die waren dann interessiert und haben 2, 3 Stunden lang Karten von Afrika und Südamerika auseinandergenommen und die Länder sortiert, oder? Und dann hat ein Mädchen angefangen zu erzählen, dass sie eben Verwandte in Marokko habe, oder? Und von Marokko erzählt, und dann war der persönliche Bezug da, und dann hat sie einen Vortrag darüber geschrieben, beispielsweise. Und auf einmal waren sie dabei, die verschiedenen Länder in Europa anzuschauen und sie mit Hauptstädten zu verknüpfen. Und das sind alles Themen, die will der Lehrplan, und die Kinder kommen selber drauf und wollen das auch. Und das passiert, wenn man loslässt und wenn man bereit ist, diese individuellen Prozesse einfach so zu begleiten und fließen zu lassen. Und das ist intrinsisches Lernen, und so funktioniert das bei uns am Lernhaus Sohle.
Vielen Dank, Nils, für diesen klassischen Einblick, was gut läuft und wo es dann doch Handlungsbedarf von eurer Seite gibt. Das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Ich möchte noch mal einen kleinen Schwenk machen, weil du bist ja sehr umtriebig. Das ist ja dein Naturell, würde ich mal sagen. Und
Was?
du hast ja jetzt auch, oder du bist Mitbegründer, sagen wir es mal so. Das hast du ja nicht alleine gemacht, sondern du bist Mitbegründer einer Plattform, die sich Schulwandel jetzt in der Schweiz nennt. Was ist denn der Auftrag, auch wenn der Name schon ein bisschen was verrät, aber was ist der Auftrag dieser Plattform? Was passiert bei dieser Plattform genau?
Ja, Schulwandel.ch ist eine Plattform, genau, und ist eben auch eine Stiftung. Und zwar haben wir halt gemerkt, jetzt in diesen Jahren, dass es sehr schwer ist, Finanzierung für neue Lernräume zu bekommen, oder? Oftmals hört man von großen Stiftungen, ah, wir finanzieren nur Projekte in der Volksschule, Privatschulen unterstützen wir nicht, Infrastrukturprojekte unterstützen wir nicht. Von Leuten aus der Volksschule höre ich dann aber auch wieder, was? Die Sachen, die finanzieren Projekte, von dem Geld habe ich noch nichts gespürt. Da fließt gar nichts. Und auch in der Volksschule haben Räume, die neu geschaffen werden, wo neues Lernen stattfinden soll, das ist immer problematisch, Budget dafür zu finden. Oder? Und deswegen haben wir diese Schulwandelstiftung gegründet und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt crowdfunden, dann machen wir das nicht nur für uns, für Sohle, sondern wir machen das für den Wandel. Und der Wandel, der soll die Privatschulen und die Volksschule zusammenbringen, und soll einfach die neuen Lernräume zeigen, dass die in den Austausch gehen können, und das soll diese Lernräume unterstützen. Okay? Und so haben wir Im Crowdfunding haben wir 113.000 Franken haben wir zusammengebracht. Von diesen 113.000 Franken wurden dann 102.000 ausbezahlt. Das war noch ein Teil Pauschale für die Crowdfunding-Plattform. Und diese 102.000 Franken haben wir dann je zur Hälfte in die Stiftung gesteckt und in unser Lernhaus Sole investiert. Und haben dann daraus in der Stiftung eben diese Webseite und Plattform gebaut, was quasi der Kern ist des Schulwandels. Es ist eine Plattform, wo Lernräume der Zukunft sich selbst deklarieren können. Und die Plattform ist für die Schweiz gedacht. Lustigerweise haben sich aber schon zwei Lernräume aus Deutschland auch da eingeklinkt, oder? Man kann ja auch grenzübergreifend lernen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, weil wir möchten ja Grenzen überwinden. Wir haben das Gefühl, Silos lösen sich auf heute und wir müssen einfach zeigen, wo findet neues Lernen statt und wie können wir voneinander lernen und einander unterstützen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil von dieser Plattform, oder? Nebst dem, dass wir unseren Lernraum zeigen, der physisch sein kann, wie das Lernhaus Sole, ein tatsächlicher Raum, können es auch digitale Räume sein, oder? Und Vereinsräume und so weiter und so fort. Was wollte ich sagen? Habe ich gerade einen Blackout? Genau. Und die Frage wird quasi gestellt beim Onboarding-Formular: Wo brauchst du Unterstützung? Und wo kannst du Unterstützung anbieten? Und so kann man in der Plattform dann quasi nach Unterstützungsangeboten sortieren oder nach Unterstützungsanfragen und kann quasi auch schauen, wo könnte ich als Person zum Beispiel einen Lernraum unterstützen, oder? Du kannst auch einen Lernraum erfassen, den es noch nicht gibt. Du kannst beispielsweise sagen, okay, gut, ich bin Mutter oder Vater von schulpflichtigen Kindern und ich wünsche mir für meine Kinder, dass die in einem intrinsischen Lernraum lernen dürfen, oder? Und so könntest du beispielsweise sagen, ich möchte, dass an meiner Volksschule hier ein intrinsischer Lernraum aufgeht. Und dann machst du den auf und klickst quasi an, den gibt es noch nicht. Und dann wird er entsprechend gekennzeichnet als Idee. Und jetzt kannst du mit anderen Eltern, mit Lehrpersonen, mit der Schulleitung in Beziehung gehen und sagen, hey, schaut mal, das würde ich gerne machen, das ist meine Idee. Und dann kann man die weiterentwickeln, oder? Und die Idee der Plattform ist, wir haben gesagt, die Bildung der Zukunft, die entsteht in einem Raum. Sie entsteht in deinem Raum. Oder? Jeder Lernraum ist wieder anders. Und das war lustig, weil die Idee ist entstanden, als wir in unserem großen Raum standen. Wir hatten zuerst nur einen Raum zur Verfügung im Lernhaus Sole. Und da fing es an zu wachsen, oder? Das war eine Vision, ein Raum beseelt mit einer Vision von Menschen, die etwas Neues machen wollten, die Fehler machten, in die Wände gelaufen sind, umgefallen, wieder aufgestanden sind und immer weiterentwickelt haben. Und jeder Lernraum muss organisch wachsen können. Du kannst das nicht von oben oktroyieren. Das funktioniert so nicht, oder? Dann verkümmert das wieder, sondern du musst die Motivation der Leute aufgreifen. Und die Schulwandelplattform ist eine Plattform für die Motivation der Menschen, um neue Lernräume aufzubauen und sich auszutauschen. Und so sagen wir quasi, wenn die Bildung der Zukunft in einem Raum entsteht, eben zum Beispiel in einem Ressourcenzimmer, wie wir das in Adliswil hatten, wo wir wunderschöne Lernmaterialien haben. Da drin habe ich übrigens das letzte Interview mit euch gemacht. In der öffentlichen Schule, in diesem Ressourcenzimmer. Da waren Experimentierkoffer und Roboter und so weiter und so fort. Und dann startet das da mal, oder? Oder in einem Makerspace in Wiegoltingen bei Philipp Zimmer, ganz toller Schulleiter übrigens, der einen wunderbaren Makerspace aufgebaut hat. Ein Lernraum der Zukunft in dieser Schule, oder? Da wächst das neue Mindset drin. Oder hier bei uns am Lernhaus Sol in einem Raum, es wächst das neue Mindset. Und wenn diese neuen Lernräume wachsen, dann wächst da drumherum dann auch die Schule der Zukunft, oder? Es breitet sich immer mehr aus, es beweist sich, und was resonanzfähig ist, bleibt. Und dann entwickelt sich die Schule der Zukunft und daraus entwickelt sich dann das Bildungssystem der Zukunft. Und das ist unsere Devise. Wir sagen, eigentlich muss dieser Wandel von unten nach oben passieren, bottom-up. Die Leute müssen sich mit ihren Initiativen verknüpfen. Und diese Einzelinitiativen, die wollen wir finanziell fördern. Und jetzt haben wir beispielsweise gerade eine erste Förderung bekommen von jemandem, den wir gar nicht gekannt haben. 15.000 Franken ist reingeflossen jetzt nochmals in die Stiftung. Und diese 15.000 Franken vergeben wir jetzt gleich wieder. Und zwar möglichst niederschwellig, weil die Leute sollen unterstützt werden, auch finanziell in ihrer intrinsischen Motivation. Und so kann man jetzt an den Barcamps bei uns im September, also am 16. September im Trammuseum in Zürich und am 15. Oktober hier im Lernhaus Sohle kann man quasi angeben, was für ein Problem möchte ich lösen. Man kann einen 1-Minuten-Live-Pitch machen und uns erklären, wie viel Geld man braucht, für was, was man damit machen kann. Und dann darf man das Publikum überzeugen. Und das Publikum stimmt dann per Handabstimmung ab. Etwa so, wie wir das in der Glarner Landsgemeinde machen. Dem direkt ist demokratischsten System, das wir noch haben in der Schweiz. Die Schweiz ist ja ziemlich direkt demokratisch. Und dann vergeben wir einfach die Gelder sehr niederschwellig, oder? Und die Erwartung ist dann aber auch, dass diese Lernräume sich zeigen auf der Plattform und dass sie ihre Learnings zeigen und auch zeigen, wo sie Fehler gemacht haben, dass man eben gemeinsam wachsen kann. So, also Vernetzungsplattformen, finanzielle Unterstützung, Beratung und Dialog, das gehört alles dazu, das kommt außenrum. Und ich glaube, wenn wir so zusammenkommen als Netzwerk und uns gegenseitig stärken, dann kann eben der Wandel passieren und das ist Schulwandel.
Danke, Nils. Genau deshalb wollten wir dir diese Frage stellen, weil du bist ja auch so eine Überraschungstüte. Du hast Ideen und die bleiben nicht nur bei dir, sondern die werden immer größer und größer und größer. Und es gibt ja auch andere Menschen, die solche Ideen haben, die sich aber vielleicht nicht trauen. Und wenn man dann hört, wie du das einfach ausprobierst und wie du dann sagst, ach, dann stehe ich einfach wieder auf, das ist eben auch wahnsinnig schön und motivierend. Danke.
Ja, traut euch, macht's einfach. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil ich fand das so schön, das bringt mich gerade auf eine Idee. Mein ehemaliger Mentor hat mir mal gesagt, als ich in der Privatwirtschaft gearbeitet habe, als Innovationsmanager, hat er gesagt, hey Nils, hast du schon mal eine Baumhütte gebaut? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, okay, leg dich mal 15 Minuten hin und lass mal Revue passieren, wie das war, diese Baumhütte zu bauen. Dann habe ich mich da hingelegt und da sollte man jetzt vielleicht Pause drücken, vielleicht möchte man das Experiment selber machen. Wie war das, so eine Baumhütte zu bauen? Und ich hatte eine Baumhütte hinter meinem Haus, da wohne ich jetzt mit meiner Familie, war mein Elternhaus, jetzt sind wir eingezogen. Und diese Baumhütte, die haben wir gebaut, indem wir zuerst einmal Pflöcke rund um den Baum eingeschlagen haben, oder? Und diese Pflöcke, die waren vielleicht krumm, dann musste man sie gerade richten. Wir haben dann angefangen, oben so Querverstrebungen reinzunageln, sind dann hochgeklettert, die sind dann zum Teil wieder abgefallen. Dann haben wir gemerkt, okay, Nägel vielleicht nicht die beste Idee. Schrauben da, wo es stabil sein muss, oder? Hat man Schrauben reingemacht. Dann hat man angefangen, Bretter drüber zu legen, oder? Dann war mal nur eine Plattform, war da. Und über Monate, Jahre ist diese Baumhütte gewachsen. Oder dann ging das Material aus. Dann sind wir zur benachbarten Orgelbauerei, hatten wir daneben, sind wir gepilgert und haben um Restholz gebeten. Und die haben uns Restholz gegeben. Und die hatten immer mal wieder Restholz und wir haben immer Restholz dort mitgenommen und nach Hause getragen und weitergebaut. Da sind Wände dazugekommen. Dann haben wir mal an einer alten Baustelle so ein aufgerolltes Wellblechdach gefunden, haben nachgefragt, dürfen wir das haben? Okay, dürfen wir. Wellblechdach obendrauf, oder? Dann war es überdacht. Und so ist die Baumhütte gewachsen. Irgendwann gab es dann noch einen Anbau und so. Und wir haben es einfach gemacht. Und als wir so kleine Kinder waren, mit der Idee, eine Baumhütte zu bauen, würde man doch dazu tendieren, zu sagen, das geht nicht. Was, du willst diese Baumhütte bauen? Geht doch nicht. Woher wirst du denn all das Material kriegen? Ist doch viel zu teuer. Komm schon, oder? Und das ist eigentlich das, was wir lernen in unserer Schulzeit, dass wir A, keine Fehler machen dürfen, oder? Man muss möglichst schon einen Plan haben von allem im Vorfeld und keine Fehler dabei machen, weil Fehler sind schlecht, oder? Also den Pfosten kann man dann nicht mehr richten, man hat dann schon die schlechte Note bekommen. Und B, traut man sich dann halt aus dem heraus nicht mehr etwas anzupacken. Man kommt dann da raus und dann steht man da mit seiner Vision und denkt sich, ah, das geht ja eh nicht. Und ich erinnere mich mega plastisch an ein Gespräch, das ich hatte mit einem Schulleiter, als ich ihm gesagt habe, ich möchte eine Privatschule gründen. Und er hat gesagt, hey, ich habe einen Freund, der wollte auch mal eine Privatschule gründen. Und wusstest du, dazu brauchst du 1 Million Budget. Der ist Banker, der kennt sich mega gut aus. Und das war für mich in dem Moment mega demotivierend, weil ich war Familienvater von mittlerweile 4 Kleinkindern, oder einige schon ein bisschen älter. Mein ganzer Monatslohn, den haben wir immer ausgegeben. Wir waren jeden Monat auf Null. Wir hatten auch nichts Erspartes. Wir haben eigentlich mit null Geld, wenn man so will, diese Schule aufgebaut. Und dann haben wir aufgebaut und tatsächlich mittlerweile steckt in dieser Schule eine halbe Million. Weil ich hatte dann noch, also der Umbau hat 300.000 Franken gekostet. Das hat der Vermieter hat das umgebaut. Das Geld ist uns ausgeliehen. Wir müssen das in 10 Jahren amortisieren. Also da kam dann mal Geld. Man findet Leute, die die Vision teilen, die dann einen Raum zur Verfügung stellen wollen und die das Risiko ein Stück weit teilen, um eine Vision wachsen zu lassen, oder? Wie gesagt, unser gesamter Hausrat ist hier drin. Ich habe einen 3D-Drucker von meiner Schwägerin zu Weihnachten bekommen. Dieser 3D-Drucker ist in unserer Schule, oder? Alle Computer sind in unserer Schule. Und wir haben immer alles investiert, bis es jetzt so war. Und vor einem Monat habe ich sogar für meine Familie Sozialhilfe beantragt, weil es manchmal dann so knapp war mit dem Geld, oder? Aber wir brennen einfach dafür und wir merken dann auch, wie funktionieren diese Systeme. Wir haben es dann wieder abgelehnt, weil wir merkten, okay, gut, wenn wir diese Gelder annehmen, wir hätten die gesprochen bekommen, dann müssten wir anderen Tätigkeiten nachgehen. Wollten wir aber nicht, weil wir glauben an unsere Schule und das Projekt ist der Hammer. Und wir haben glücklicherweise viele tolle Menschen um uns herum, die auch an dieses Projekt glauben und die dann zum Teil einfach auch für uns einkaufen und uns Einkäufe vor die Tür stellen, oder? So geht das, wenn man etwas aufbaut. Und viele Leute haben mir abgeraten im Vorfeld, die haben gesagt, das geht nicht, das lohnt sich nie. Und wenn man das gerechnet hätte, sie hätten recht gehabt. Aber ja. In unserem WC, in unserem Klo auf dem Lernhaus Sohle hängt ein Spruch, ich glaube, von Nelson Mandela ist der, People always think it's impossible until it's done. Oder? Man denkt immer, es ist unmöglich, bis man es gemacht hat. Und dann habe ich kürzlich auf LinkedIn auch so einen Spruch gelesen von jemandem, der gesagt hat, da kam jemand, alle sagten immer, das geht nicht. Jemand kam, der wusste nicht, dass es nicht geht und hat es einfach gemacht. Oder? Und ich glaube, wenn wir die Probleme auf unserer Welt lösen wollen, denen wir jetzt so kollektiv gestellt sind, dann müssen wir wieder lernen, es einfach zu tun und es eben dabei einfach zu tun und uns nicht abhalten zu lassen von Selbstkritik und Zweifel und so weiter. Und deswegen brauchen wir eben umso dringender solche neuen Bildungsräume, wo Menschen das lernen, wo sie begleitet werden darin, ihre Vision umzusetzen, wie wir das beispielsweise mit dem Lichtschwert gemacht haben. Niemand konnte wissen, wie dieses Lichtschwert rauskommt, aber es ist entstanden.
Ja, danke, Nils. Danke für das Teilen all dieser Erfahrungen und auch dieses deines Feuers, dieser Flammen, die da in dir sind. Und man spürt ja, wie du dafür brennst, solche Visionen wirklich in die Tat umzusetzen. Egal, wie viele Hürden da im Außen auch manchmal sein mögen. Über diese Herausforderungen hast du ja gerade auch gesprochen. Jetzt hast du ganz häufig schon so über diese Lernräume gesprochen, über die Vielfalt von Lernräumen, ob digital, ob bei euch im Lernhaus Sohle. Und wenn du vielleicht noch mal ganz kurz und knackig, so haben wir es ja manchmal gerne als Zuhörerinnen und Zuhörer bei so Podcasts, wenn du für dich mal zusammenfassen würdest, aus deiner bisherigen Erfahrung, was braucht ein Lernraum? Denn damit dieses intrinsische Lernen, wie du das gerade formuliert hast, damit das anregt, also für alle, die vielleicht drüber nachdenken, solche Lernräume zu schaffen, was würdest du sagen, sind so ein paar wesentliche Bestandteile oder Eckpunkte, die dieser Raum braucht?
Ja, also zuerst einmal sollte der Raum schon mit dem Muster der klassischen Schulräume brechen, oder? Es ist sicher unvorteilhaft, wenn da klassische Schulbänke drinstehen und so weiter. Es sollte kreativ sein. Man sollte mit alten Möbeln beispielsweise experimentieren, versuchen, diesen Raum einfach optisch ansprechend zu machen. Pflanzen unbedingt oder Grün regt an. Und dann sollte man diesen Raum füllen mit ansprechenden Dingen, oder? Also da kann man zum Beispiel mal starten, wenn man noch nicht so viel hat, mit Experimentierkoffern, oder? Beispielsweise. Oder ein Mikroskop in eine Ecke, das anregt, um was zu untersuchen. Robotik aus ganz einer anderen Ecke. Und jetzt merkt ihr, oder, das kann sich unendlich weiter füllen. um zu entscheiden, was dieser Raum am Anfang drin haben sollte, sollte man vielleicht ein kleines Brainstorming machen mit den Leuten, die dann diesen Raum nutzen werden. Fragen, was muss deiner Meinung nach in diesem Raum sein? Ideen sammeln, bewerten, schauen, welche Ideen sind die, die bleiben. Und dann eben diesen Raum mit den Menschen wiederum wachsen lassen, oder? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir Parkwege bauen. Es gibt so diesen wunderbaren Professor Peter Kruse, Systemtheoretiker aus Deutschland, der hat in einer Präsentation mal gesagt, wir bauen Parkwege und die Leute bauen und machen dann quasi iterierte Wege nebendurch. Die laufen einfach querfeldein. Und wenn man von Anfang an mit den Leuten geredet hätte, dann hätte man die Wege gar nicht außen rum gebaut, sondern den Parkweg zwischendurch. Und ich glaube, das ist wichtig. Will man einen Raum bauen? Okay, gut. Welchen Raum haben wir zur Verfügung? Was sind die Rahmenbedingungen? Oder gegeben? Welche Menschen sind involviert? Befragen. Was wollen wir zusammen machen? Ziel. Und dann Schritt für Schritt dahin. Und einfach loslegen.
Nils,
Einfach.
wir sind bei der letzten Frage. Du hast schon so viel Spannendes erzählt. Was denkst du, wie weit gehört denn die Digitalisierung in diese Lernorte und worauf darf unbedingt geachtet werden? Weil du hast es ja auch schon so schön gesagt, es gibt eben Kinder, denen kann man Freiheit geben, aber man kann auch zu viel Freiheit geben und dann fällt es eben ins Gegenteil.
Absolut. Ja, inwiefern gehört die Digitalisierung da rein? Also vollkommen. Unsere Welt ist durchdigitalisiert, oder? Ich hatte gerade gestern ein Telefonat mit einem Freund, wenn man so will, der sehr spannend im Bereich Digitalisierung unterwegs ist, so eine Cloud-Plattform gebaut hat, und er hat gesagt, früher hätte man Edison oder und die Pioniere der Elektrizität auch nicht gefragt, wie bist du betroffen von der Elektrizität, oder? Also die Elektrizität ist einfach da, mit der konnte man Dinge machen. Und mit der Digitalisierung verhält sich das genauso, die gehört in die Schulzimmer, weil es macht keinen Sinn, dass wir uns diesen Möglichkeiten nicht annehmen, oder? Wenn wir etwas wissen wollen, dann können wir das im Internet eingeben und nachfragen, und dann haben wir diese Information hier, die halt vielleicht nicht gerade im Buch zur Verfügung steht, oder? Aber ich glaube natürlich, dass die digitale Welt, die zeichnet sich dadurch aus, dass eben das gesamte Wissen und somit auch die gesamte Reizflut der Welt, die ist mit einem Klick verfügbar, direkt. Und Yuval Noah Harari, das ist ein israelischer Geschichtsprofessor, der hat unter anderem das Buch Homo Deus geschrieben und 21 Lessons for the 21st Century. Dort hat er drin zum Beispiel auch gesagt, wenn Kinder nur einen Klick weg sind von ihren Lieblingsgames, Gewalt und auch Pornografie und so weiter im Internet, in dieser Reizflut, dann ist das Schlimmste, was Schule machen kann, diesen Kindern mehr Informationen geben, oder? Also eigentlich die Informationsbremse zunächst mal, nicht irgendwie das aussuchen und sagen, diese Information braucht ihr, sondern die Kinder frei entscheiden lassen in den Informationen und dann aber natürlich das achtsam begleiten, wie sie sich im Internet bewegen, oder? Was besuchen sie für Seiten? Da muss man natürlich als Schule achtsam sein. Man kann gewisse Blocker installieren, wo man weiß, dass schädliche Inhalte jetzt nicht an die Kinder rankommen. Das ist wichtig, dass man das beachtet. Es ist aber auch wichtig, dass man mit den Kindern einfach im Dialog bleibt und dass man auch merkt, nutzt man das Medium wirklich, um etwas zu tun oder etwas rauszufinden, oder wird man vom Medium benutzt? Bin ich quasi der Reizflut einfach ausgesetzt und klicke immer einen Klick weiter. Und wenn man das merkt, dann muss man natürlich wieder einschränken, weil Liebe setzt Grenzen. Und wir Erwachsenen sind ganz klar in der Führung und müssen das begleiten und führen. Und das gibt es kein Pauschalrezept für das. Jedes Kind ist anders, oder? Das haben wir vorhin schon angedeutet. Einige Kinder können sich bereits selbst organisieren, andere Kinder müssen das zuerst lernen. Und das ist die neue Aufgabe von uns Lernbegleiterinnen, dass wir präsent sind, wirklich da und hinschauen und uns immer wieder überlegen, was braucht es jetzt? Und wir können halt nicht mehr einfach nach Rezept unterrichten, sondern wir müssen uns diese Fragen immer wieder stellen und im Austausch sein, im Team und im Austausch sein mit den Kindern. Und dann glaube ich, wenn man sich dafür öffnet, findet man immer einen guten Weg.
Vielen Dank für dieses Resümee und diesen Einblick, den du uns heute gewährt hast ins Lernhaus Sohle und Schulwandel jetzt, vielleicht auch schulwandel.de und nicht nur ch, sondern auch noch .at. Wahrscheinlich werden sich alle anschließen, über kurz oder lang, diese schöne Idee.
Oh, danke.
Auch von mir danke, Nils, für deine Zeit heute, für deine Energie heute. Und das steckt an, glaube ich. Das geht durch die Ohren in die Hände. Ne? Ich bin nochmal beim Einfachmachen, einfach loslegen, ins Handeln kommen. Da hast du wirklich heute, finde ich, ganz wunderbaren Ansporn gelegt, auch für andere, die es interessiert. Dir und euch wünsche ich ein wundervolles, gutes, wertvolles zweites Schuljahr im Lernhaus Sohle.
Ja, wir freuen uns so drauf. Ja. Respektive haben sie ja schon gestartet. Super.
Genau.
Herzlichen
genau.
Dank, Andrea.
Und falls ihr noch weitere Fragen habt an Nils und ihr oder du sagt, Mensch, ladet den nochmal ein, fragt nochmal das und das irgendwie, kann ja sein, da haben wir bestimmt einiges vergessen, Silvia und ich, dann schickt uns doch einfach eine Sprachnachricht via Speakpipe oder ihr könnt natürlich gerne auch eine Mail schicken an info@lehrhelden.com. Wir freuen uns sehr über eure Wünsche, Anregungen, Fragen, wenn ihr noch andere Personen kennt, die inspirierend sind zum Thema zukunftsorientiertes Lernen, die wir interviewen sollen. Ja, lasst es uns wissen. Das ist ein Podcast für euch. Und insofern freuen wir uns auf euer Feedback. Für heute danke fürs Zuhören, dabei sein und bis zum nächsten Mal. Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
Denn Helden wie dich braucht die Zukunft.
Denn auch du bist Teil der Zukunft.